gemütlich. Ich habe Martin Walser einen Brief geschickt. Ich würde Sie gerne einladen zum Jubiläum. Und da kam schön eine Postkarte zurück. Herr Ernie, ich komme gerne zum Sprachsatz. Und das hat mich sehr gefreut. Herzlich willkommen, Martin Walser. Kleine. Martin Walser ist mit dem Zug angereist von München in Innsbruck. Sind zwei Züge gleichzeitig in Innsbruck angekommen aus München und ich stand natürlich auf dem falschen Bahnsteig. Das ist die eine kleine Panne. Die zweite Panne, die ich verhindern möchte, ist, indem ich jetzt Ihnen mitteile, dass Sie nicht vergessen, nach der Veranstaltung Ihr Handy wieder einzuschalten. Und nun übergebe ich das Wort bei Renno und Stefan Gmünter.
Ja, herzlichen Dank, Urs-Heinz Ernie. Das hat ja hier eine schöne Tradition, am Sonntagvormittag in den Medienturm Ablinger-Gaber zu kommen. Das ist auch nochmal ein schönes Ambiente, so gern wir in diesem schönen Parkhotel alle sind. Vor allen Dingen bei diesem Wetter lockt es uns alle auf die schöne Terrasse. Aber wir sind auch gerne sonntagsmorgens hier. Den Takt des Tages und das Motto des Tages, den hat unser Gast bereits gestern in dieser wirklich mehr als gut besuchten Lesung vorgegeben. Er hat gelesen aus Muttersohn und da heißt es an einer Stelle, so ein Wetter, so ein Sonntag, so ein Besuch und ich finde, besser kann man das nicht ausdrücken. Herzlich willkommen nochmal, Martin Walser, und vielen Dank für diesen schönen Satz, den ich mir gerne ausgeliehen habe. Wir wollen in der nächsten Stunde sicher auch nochmal über Muttersohn reden, aber wir wollen sehr gerne über Ihren neuen Roman sprechen, das 13. Kapitel, aus dem Sie auch heute Nachmittag lesen werden. Kommen Sie rechtzeitig, es lohnt sich, kann ich nur sagen. Und der Saal wird auch groß genug sein heute Mittag, also es muss keiner vor der Tür stehen, das haben die Veranstalter sich fest vorgenommen. Und es bekommt auch jeder einen Sitzplatz, Herr Walser.
Sie müssen weiter weg mit dem Mikrofon.
Ja, bin ich zu laut?
Ja, zu nah.
Zu nah, zu laut. Ja, wir sind schon mitten im Thema. Wir sind
es klingt schon viel besser, weil wirklich, das dröhnt ein bisschen.
Ah ja, gut.
Schade um jedes Wort.
Das soll natürlich nicht sein. Die Technik hat mich gebeten, ganz nah ranzugehen. Ja, aber wir sind mitten im Thema. Nähe, Distanz ist auch ein großes Thema für Sie in Ihren Büchern.
Ja, aber nur, wenn Sie weiter weg sind.
Gut. Ich mache alles. Für ein gutes Gespräch mache ich fast alles. Also, wir möchten gerne mit Ihnen über das 13. Kapitel, Ihren neuen Roman sprechen. Der ist seit, glaube ich, einer guten Woche auf dem Markt und das wird unser Thema heute Morgen sein.
Gerne. Vielen Dank. Entschuldigung, ich freue mich auch sehr, sehr hier zu sein. Und nur weil der Ernie das gesagt hat, wegen dem Dialekt, den ich rede, gerade gedacht, für das Gespräch heute sei es eine gute Konstellation, mit Martin Walser zu reden, eine Frau und ein Alemanne. Und ich lebe zwar schon 20 Jahre in Wien, aber man hört es nicht. Und es gibt dieses schöne Bonmot von Dürrenmatt. Dürrenmatt hat mal in Deutschland gelesen. Und dann haben sie ihn gefragt, ob er nicht auch Hochdeutsch lesen könne. Und Dürrenmatt hat gesagt, höher geht es nicht. Aber jetzt zum Höher geht es nicht. Ab zum Roman von Martin Walser, das 13. Kapitel, gerade erschienen. Dort gibt es ganz am Anfang einen schönen Satz, das Leben ist zu kurz, um deutsche Weine zu trinken. Natürlich werden gerade deutsche Weine kredenzt. Hingegen, wenn das Leben gut läuft, wenn es schön ist, wie an diesem Festival, ist das Leben eigentlich lang genug, um jede Menge schlechten Wein oder auch Whisky zu trinken.
Sie haben gestern zweimal vor einem begeisterten Publikum gelesen, am Nachmittag, am Abend. Wie wichtig sind denn Ihnen denn diese Begegnungen mit Ihrem Publikum? Und gleich noch eine zweite Frage. Wie hat sich denn Ihr Publikum verändert in den letzten, ich darf sagen, mehr als 5 Jahrzehnten, die Sie auf Lesereise gehen, die Sie Festivals besuchen?
Naja, darauf kann ich antworten, was ich will. Da passt alles. Ich kann sagen, das Publikum ist nicht so alt geworden wie ich. Es ist kaum jemand, das ist alle zurück. Nein, das ist ja klar. Ich meine, eigentlich müssten jetzt alle lauter gleich sein. Ah, Gott, zack. Aber es findet zum Glück nicht statt. Lauter Jüngere, das heißt also, ein unmittelbares Verständnis ist nicht zu erhoffen. aber eben ein mittelbares, und Mittelbarkeit ist mein Metier, also Ausdruck. Gut, und da kann ich sagen, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber es geht immer noch mit dem Publikum.
Das ist wie bei den Rolling Stones, so ein bisschen.
Bitte?
Bei den Rolling Stones, die haben auch mehr Generationen Publikum.
Ja gut, das ist ihre Sache. Ich mich nicht ein.
Es entspinnt sich ja im 13. Kapitel von der vorhin erwähnten Weinszene, die spielt sich ab bei einem Empfang des deutschen Bundespräsidenten. Es gilt den 60. Geburtstag eines Molekularbiologen zu feiern. Und dort verguckt sich die Hauptfigur des Buches, das ist der Schriftsteller Basil Schlupp, sofort in eine Frau. Das ist natürlich die Frau des Jubiläars, der dort gefeiert wird. Es entspinnt sich nachher ein Briefwechsel zwischen den beiden im Verlauf des Romans. Und ich war mal bei einer Lesung von Ihnen in Wien, und das ist das erste und einzige Mal, dass ich eigentlich gesehen habe, dass Leute vor der Lesung warten mit Briefen für Sie. Sie kriegen sehr viele Briefe. Wie ist das? Ich finde das sehr, sehr speziell. Beantworten Sie diese Briefe oder geht es in diesen Briefen um das Buch, das Sie gerade geschrieben haben, oder sind das auch durchaus Lebensfragen? Weil Sie eigentlich sind, der sehr nah am Publikum ist, wie es die...
Ja, das ist... Das hat sich im Laufe der Zeit als die wichtigste gesellschaftliche, wenn ich so sagen darf, Begleiterscheinung entwickelt, die Briefe von Leserinnen und Lesern. Und das sind auch jetzt immer noch Jüngere. Also Gleichaltrige schreiben mir keine Leserbriefe mehr. Aber wahrscheinlich sind die meisten ja sowieso nicht mehr da. Aber ich weiß das sehr zu schätzen, weil in mir hat sich die Ansicht entwickelt, die ich so formuliere, jeder liest sein Buch, nicht mein Buch. Und bei den Leserinnen und Lesern merkt man das unheimlich gut. Die schreibt, also das passiert eben, sagen wir mal, mindestens dreimal in der Woche ein enormer Brief. 5 Seiten, 7 Seiten. Und sie haben das Gefühl, wenn sie mir schreiben, sie schrieben mir über mein Buch. Aber sie schreiben nur über sich. Und das ist das Tolle. Sonst wäre es auch für mich uninteressant. Ich lerne Leute, ich lerne Empfindungsfrequenzen kennen, von denen ich sonst keine Ahnung haben könnte. Dass, sagen wir mal, jetzt direkt vor dieser Reise kam ein Brief aus Bayern irgendwoher. Und der Brief war 6 Seiten lang auf einem beigen Papier mit einer grünen Tinte. Und die Briefschreiberin hat auch ein Foto beigelegt und mit ihrem Hund im Gras. Aber der Brief hatte eine Temperatur, und das ist eben typisch für Leserbriefe, das ist eine Temperatur, da weißt du, das kann man eigentlich nicht unbeantwortet lassen. Gleichzeitig siehst du, das kannst du nicht beantworten. Das ist eine vollkommene Paradoxie. Da mache ich es dann so, wenn es direkt vor einer Reise, dann schreibe ich 3 Zeilen, Ihr Brief ist wunderbar, aber ich fahre gerade weg. Und da kann ich so einen Brief natürlich nicht beantworten, vielleicht später einmal. Ja, vielleicht hier. Aber das würde mir nicht einfallen, wenn ich nicht vor einer Reise wäre. Ich bin immer abhängig von der Wirklichkeit. Nicht? Und das Schöne ist eben, was die alles anfangen können mit Büchern, das ist fabelhaft. Und ich meine, das ist tatsächlich für einen Autor viel wichtiger als jede andere Bekundung aus der Umwelt. Das sind diese Leserbriefe. Sagen wir, ein im Ruhestand befindlicher Lufthansa-Pilot, jetzt in Irland lebend, auf eigenem Häuschen, schreibt mir einen 8 Seiten langen Brief. Ich habe eine Routine, ich merke, ich habe extra einen Postschreibtisch und da lege ich sie dann links hin und hoffe, sie erkalten allmählich. Also, und die werden dann schon kühler. Nicht? Wenn man sie nach 14 Tagen nochmal in die Hand nimmt, ist die Temperatur nicht mehr so hoch. Da. Und manche lässt man auch einfach erlöschen, so auf diese Weise. Aber es bleibt das Gefühl großer Unhöflichkeit und... Aber da kann man nichts machen, weil ich könnte ja sowieso auf die 7 Seiten nicht mit 7 Seiten antworten. Es gibt natürlich dann auch Briefschreiber und Briefschreiberinnen, sowohl Männer wie Frauen, die hören nicht auf. Die schreiben immer wieder. Und bei Männern, also die männlichen, die mir da so schreiben, die schicken mir dann, das ist alles handschriftlich, aber vervielfältigt irgendwie, die schicken mir, da merke ich, was sie mir beibringen wollen. Die wollen mir helfen, die wollen mir verändern und so weiter. Und das, also ich bin auf ihrer Rettungsliste sozusagen. Und das ist natürlich ganz schwer. Dann gibt es aber auch Briefschreiberinnen, da erinnere ich mich an eine, mit goldener Tinte, auf dunklem Papier, mit einem fabelhaften Namen. Also die Namen sind ja sowieso alles. Und da, sagen wir mal, die will mich auch vor irgendetwas bewahren. Und das sind alles Hilfsangebote. Und da mir nicht zu helfen ist, das kann ich aber nicht sagen. Ich glaube, dann tue ich auch nicht so, als sei mir zu helfen, sondern ich schiebe es immer weg. Aber wie gesagt, ich bin nie dazu gekommen, ich wollte immer schon ein Buch veröffentlichen. Der Leser hat das Wort. Ich habe ja Schachteln, wo ich diese Briefe alle drin habe. Aber, und das ist eine tolle Lektüre, aber ich komme nicht dazu. Aber froh bin ich schon, wenn ich solche Briefe lesen kann.
Ist der Briefroman, den Sie jetzt mit dem 13. Kapitel vorgelegt haben, ist das so ein bisschen schon so eine Annäherung an diese Nähe und Distanz, die Sie mit Ihrem Publikum haben? Also diese beiden Figuren, Maja Schneilin und Basil Schlupp, die begegnen sich nur einmal und dann laufen sie doch, wie Sie das so schön gesagt haben, schon auf Betriebstemperatur eine ganze Zeit lang auf in ihren Briefen. Hat da Leben und Literatur, haben die da was, gibt es da eine Schnittmenge?
Naja gut, also ich mache da rein stofflich einmal der Basil am Anfang im ersten Brief, wie er sich da einschmeicheln will bei der Maja, da produziert er das Misstrauen und hofft, dass sie ihm dann widerspricht, dass sie wahrscheinlich auch solche Briefe kriegt, die nicht verlangt sind und so. Und als er den ersten Maja-Brief bekommt, dann schreibt er, er habe als Schriftsteller auch schon viele Briefe bekommen und die habe er immer gehortet, er drückt das so aus, als ein Kapital, von dem er wusste, wenn er es realisieren will, ist es nichts wert. Aber dann, als die Maja-Briefe einkommt, dann sagt er, er hat die jetzt alle hinuntergetan, die Leserbriefe alle in den Container, war vorerst in den Keller, weil sie alle durch Maja ist alles Vorhergehende wertlos geworden. Das ist... wie sie schreibt, das ist gut, das ist einfach unvergleichlich. Also tut er die weg. Nach nochmal 14 Tagen gesteht er, er hat sie wieder geholt, da aus dem Keller. Es kam ihm doch zu unhöflich vor, sein ganzes Leben zu verneinen. Gut. Und er zitiert dann sogar einen Brief, und das ist aus einem Brief, den ich bekommen habe, da hat eine geschrieben, also auch gleich per Du, und da heißt es am Schluss, und ich soll ja nicht etwa glauben, ich müsse nicht antworten. Da kommt der Satz mit dem Frage, ich bin nämlich wichtiger als du, schreibt die Briefschreiberin. Das fand ich nicht schlecht. Also, weil das entspricht auch der Wirklichkeit. Der Briefschreiber muss sich ja wichtiger sein als der Adressat. Nicht? Also solche Sachen gibt es. Nur mein Briefroman hat mit dieser jetzt erwähnten Briefschreiberei nichts zu tun. Das ist ein vollkommen anderes Motiv. Das entwickelt sich, das haben die auch nicht gewusst, als es angefangen hat, aus einer unwillkürlichen Attraktion entwickelt sich ein Gespräch, in dem sich herausstellt, dass Sie einander per Brief Sachen sagen können, die Sie keinem anderen Menschen sagen können. Sie machen einander produktiv. Die Maya formuliert es dann einmal, wir sagen einander das Unsägliche. Und das geht ja sehr, sehr weit. Und also wenn, bin ja immer jetzt als Autor ist man immer Interview. Und da gibt es die Frage, weil der Interviewende oder die Interviewende ja gesehen hat, dass mein Briefwechsel gesellschaftlich gesprochen zu nichts führt. Und dann fragen sie, kann das erfüllend sein, ein Briefwechsel, der zu nichts führt? Und da meinen sie, warum treffen sich die nicht im nächsten Hotel am Samstag? Ne? Das kann ich dann nicht mehr erklären. Entweder begreift man das oder man begreift es nicht. Nur, wenn man wirklich sich der Temperatur, der steigenden Temperatur der Maya- und Basel-Briefe öffnet, dann muss man zugeben, die sind von höchster, innerster, erotischer Zielstrebigkeit, auch wenn sie ihre Aussichtslosigkeit erkennen und eingestehen. Aber keine Aussichtslosigkeit, die man sich eingesteht, ist endgültig eingestanden. Man weiß, es ist endgültig, aber man lebt nicht auf Endgültigkeit, Aussichtslosigkeit hin, sondern man denkt immer vielleicht doch, ja, dass dieser Widerspruch, der muss erlebt werden, weil sonst hat das Ganze keinen Sinn. Und wenn man das einmal mitgekriegt hat, dass man einem anderen, einer ganz bestimmten anderen mehr sagen kann als dem eigenen Mann oder der eigenen Frau. Voraussetzung ist natürlich, das habe ich extra, bitte schön, mit ganzer Handwerks-Schriftstellerbereitschaft versucht, zwei glücklichste Ehen. Jeder ist glücklich verheiratet. Ja, da gibt es nichts zu lachen.
Ja, ich war tief beeindruckt von dem Glück dieser beiden Paare.
Ja, das hoffe ich. Naja, weil das, verstehen Sie, die Liebesromane sind voller unglücklicher Ehepaare. Das interessiert mich nicht mehr. Gut, aber zwei wunderbar glückliche Ehepaare. Die Maya hat einen Mann, so, nicht? Der Basil, die Iris ist ja fabelhaft, oder? Und trotzdem brauchen sie, wie sie jetzt entdecken, dieses Gespräch mit dem anderen. Und das erfüllt. Ja? Weil gut, es hat natürlich eine Grenze. Die treffen sie ja nur einmal auf dem Flughafen, laufen sie einander vorbei. Aber ich könnte natürlich die beiden in kein Hotelzimmer bringen. Also der Autor bin ich nicht. Das kann eine solche Temperatur kann nur, Entschuldigung, wenn ich das sage, es kann nur mit dem Tod enden. Das muss, und dabei sage ich nicht, dass es muss schief gehen, sondern es muss schrecklich aufhören und so weiter.
Naja, es geht ja auch schief. Es gipfelt ja in einen Verrat.
Das ist doch nicht schief.
Ja, ich bin zu profan wahrscheinlich.
Na also, bitte.
Verraten zu werden.
Also dann muss ich jetzt ein kleines Kolloquium veranstalten über den Unterschied zwischen Betrug und Verrat. Das müssen Sie sich einmal klar machen. Ist Ihnen der klar?
Erklären Sie es bitte.
Ja, ich glaube, es ist nötig. Sie haben es nicht nötig, sich darüber... Entschuldigung, ist meine Sache. Verrat. Entschuldigen Sie die hohen Wörter dafür. Verrat ist immer etwas Geistiges. Betrug findet im Bett statt. Betrug ist körperlich. Es darf ja sein, ich habe ja nichts dagegen. Aber Verrat, ist doch klar, Verrat ist auf Sprache angewiesen. Betrug auf Kuss und sonst was. Nicht? Und das ist der Unterschied. Und dass da Verrat stattfindet und dass beide den Verrat genießen, als sie das merken, dass sie dem anderen gerne etwas sagen, auch über den eigenen Partner, und sie merken die Lust am Verrat, und zwar beide gestehen diese Verratsfreude, daran merkt man die Temperatur. Da merkt man, Entschuldigung, dass, natürlich, wenn ich jetzt sage, dass ich, das Wort geistig ist natürlich ein, nicht das beste Wort, aber nur im Gegensatz zu körperlich ist der Verrat etwas, was nur in der Sprache stattfinden kann. Nur in der Sprache kann man verraten. Und die Lust am Verrat erlebt man sprachlich. Und das ist auch die Erfüllung, von der dann sonst jemand glaubt, dass die gäbe es nicht. Und das ist mehr, gibt es nicht, nicht? Und das ist, naja, gut, also jetzt Verrat, Betrug, Sie wissen jetzt Bescheid. Sie können widersprechen.
Wenn genau, ich wollte jetzt gerade sagen, es ist natürlich riskant, einem Martin Walser zu widersprechen. Aber nochmal zu den Briefen. Ich glaube, die Leute schreiben Ihnen Briefe, weil sie sich verstanden fühlen und weil sie irgendwie ihr Herz berühren. Und ich glaube, die Grundkonstellation dieses Romans ist, es treffen sich ein Mann und eine Frau auf Distanz. Er sieht sie nur, sie reden kein Wort miteinander. Und trotzdem ergibt sich nachher, wie Sie sagen, diese große Nähe, dass Sachen geschrieben werden, die nicht gesagt werden können. Gibt es gewisse Dinge, die man nur auf Distanz kann, die in der Nähe gar nicht funktionieren?
Ja, das ist so. Also bitteschön, das ist die Entdeckung dieses Buches. Da wundern sie sich selber, dass sie so, er mit der Iris und sie mit dem Corbinian, die wundern sich selber darüber, und sie schreiben einander dann auch, irgendwann werden wir mal zu viert uns treffen, da in der oder der Villa, und dann werden wir lustig darüber reden, wie wir verraten haben und was wir alles einander geschrieben haben. Das schreibt, glaube ich, die Meier. Aber da, in dem Augenblick hat sie keine Ahnung von der Unmöglichkeit dessen, was sie sich da vorstellt. Nicht? Aber spielen mit der Vorstellung kann man schon. Und das ist nicht, das ist eben auch ein, es ist eben auch ein, wie alles, was auf Sprache angewiesen ist, das ist eben auch ein Spiel, das sie da betreiben. Und dessen, und das, sie werden sich dessen auch bewusst, und alle möglichen Einfälle, wenn man darauf angewiesen ist, auf Sprache, alle möglichen Einfälle darüber, was die Sprache bringt, was sie kann, was sie nicht kann. Das sind alles, es ist natürlich dann auch ein Roman über das sich ausdrücken können, was das bedeutet, dass man sich ausdrücken kann und dass man jemanden hat. Das hat man ja nur, man kann sich nur ausdrücken, weil man einen Adressaten hat. Sonst würde man, der Basil gesteht, nachdem er vom Anblick dieser Maya da an diesem Tisch, nachdem er da betroffen und getroffen wurde, dann gesteht er im Brief die Gegenwart der Maya bei ihm seitdem. Wenn er sich die Schuhe anzieht, hat er das Gefühl, die Maya schaut zu. Wenn er sich die Schuhe anzieht, ist eine Omnipräsenz der Maya in seiner Welt. Nicht? Und das ist doch, dass man das Gefühl hat, man möchte das sagen, jemandem. Ich muss an sie denken, wenn ich meine Schuhe anziehe. Und dann glaubt er, das macht er einen gewissen Eindruck. Wenn sie hört, wenn er seine Schuhe anzieht, dann denkt er, wenn er die Hände wäscht, denkt er nicht mehr nur ans Händewaschen, sondern dann denkt er, die Maya schaut zu, wie er die Hände wäscht. Das ist eine, schau mal vor, mit der glücklichst verheirateten Frau, wenn ich meine Hände wasche, denke ich nicht daran, dass meine Frau zuschaut, wie ich mir die Hände wasche. Das kann man nur auf diese Distanz, also wenn das sprachlich stattfindet. Ne?
Nun findet der Verrat ja gar nicht in dem direkten Briefwechsel statt, sondern er gibt ein Interview, und bezeichnenderweise gibt er ein Interview in einer Frauenzeitschrift. Was hat sie denn an dieser doch sehr koketten Vorstellung gereizt, dass man so in einer Frauenzeitschrift als Autor, Sie lassen Ihren Autor ein Geständnis ablegen in einer Frauenzeitschrift. Was hat Sie denn daran gereizt, an diesem Motiv? Und gleich anschließend die Frage, wie wichtig ist Ihnen denn Humor und Ironie in Ihren Büchern und speziell jetzt hier in diesem?
Ja, also das mit der Frauenzeitschrift hat mit Humor nichts zu tun. Das ist so, das ist der pure Ernst. Also, und da ist auch gar nichts dran. Also dieses Frauenzeitschrift in der Art, wie Sie das aussprechen, das gefällt mir gar nicht.
Vielleicht haben wir da andere Lektüre-Erfahrungen.
Ich habe gedacht, ich brauchte ein... Aber was heißt gedacht? Alles ist Erfahrung. Ich glaube, erfahren zu haben, dass diese Beziehung zu gefährden ist, wenn man die Maya teilnehmen lässt an einer Routine von Basil, von der sie keine Ahnung hat. Und er hat das gehört zu seinem Beruf, dass er Interviews gibt, eben auch in einer Frauenzeitschrift. So kann man es auch aussprechen. Und da hat er ein Interview gegeben und die Redaktion hat das Interview überschrieben: Gelegenheit macht Liebe. Und dann ist die Maya aus, sauer. Weil in dem Interview hat er gesagt, wie es wahr ist für ihn. Er hat gesagt, dass Frauen gegenüber alles, was ich mit Frauen zu tun hatte, ist auch letzten Endes aus Höflichkeit geschehen. Ich habe es immer versucht, der Frau recht zu machen. Und dann ist die Maya sauer, weil sie, dann schreibt sie ihm noch, nein, dann schreibt sie ihm gar nicht mehr. Und nachdem er nicht aufhört zu bohren, sage ich, ich darf doch wissen, wenigstens wissen, warum jetzt nicht mehr. Und dann teilt sie ihm noch wieder ganz formal, streng, temperaturlos mit, ja, das verstehen Sie offenbar nicht, aber ich habe nicht gewusst, dass ich da bloß auch ein Objekt für Ihre Höflichkeit war. Sie waren also immer mir gegenüber höflich und die Frauen, denen gegenüber Sie höflich sind, das machen Sie so perfekt, dass die Frauen das nicht merken, dass Sie es nur aus Höflichkeit tun. So ähnlich kommt sie, ist also tief beleidigt, dass... Hatten sie diese Temperatur im Briefwechsel erreicht und dann gibt er ein Interview und sagt, alles Frauen gegenüber ist bei mir Höflichkeit. Er geht dann sogar noch weiter und sagt, alle Geschlechtsbegegnungen mit Frauen nur aus Höflichkeit. Gut, das ist natürlich, und dann, da sie einfach jetzt ausgemacht hat, dann schreibt er noch, dann lässt er seine Iris das Interview lesen, was sie dazu meint. Und was die Iris dazu meint, das teilt er dann der Maya mit. Sagt. Iris sagt, das ist ein Interview wie alle anderen bei dir, eine Mischung aus Selbstbezichtigung und Prahlerei. Und auch die Selbstbezichtigung ist Prahlerei. Und dann schickt er das der Maya und sagt, ja, die Iris hat das gelesen und genau so ist es. Was soll's, nicht? Aber, also vielleicht bringt er die jetzt nicht wieder herüber. Nicht? Dann, das gibt ihm die Möglichkeit, dann einen längeren Prosa-Teil zu machen, weil er fühlt sich da ungerecht behandelt und so weiter und so weiter. Und es ist sehr schwer, das wieder herüberzubringen, aber das können Sie selber nachlesen.
Das heißt ja im Interview, im Roman, das Interview ist die Beichte eines sich gottlos dünkenden Zeitalters und das Interview ist auch eine gewisse, wie man das sagt, eine Festlegung, eine Momentaufnahme und ums genaue Gegenteil geht es ja in dem Roman und vielleicht auch den Bogen zu den letzten beiden Büchern über Rechtfertigung, eine Versuchung und zum Muttersohn zu schlagen. Es geht eigentlich in diesen Büchern immer um einen Glauben ohne Hoffnung auf Hoffnung, auch hier ist eigentlich diese Unmöglichkeit, von der wir geredet haben, eigentlich vorgezeichnet. Und trotzdem ist das Buch hell. Also man hat nicht den Eindruck, es ist dunkel, so wie schon der Muttersohn, dieser Persifur, sehr hell ist. Und doch eigentlich vor einem düsteren Hintergrund, muss man fast sagen.
Ich danke Ihnen sehr. Genauer habe ich es noch nie sagen hören. Ja, das ist ganz genau das, was ich empfinde. Und zwar, jetzt haben Sie, er hat also ganz von selber eine Kaubat-Formulierung drauf gehabt, Hoffnung auf keine Hoffnung hin. Das Kaubat mit seinem Gott, Gott ist nur als der unbekannte Gott und so weiter, ganz negativ, aber im Negativen nie stehen bleiben und hoffen auf keine Hoffnung hin. Das ist Kaubat. Und das habe ich eben gemerkt, das ist natürlich ein bisschen anmaßend, mir ist die Kalbart-Stimmung inzwischen schon bekannt, aber sie bezieht sich auf Gott. Ich habe einen Roman geschrieben mit derselben Stimmung, Hoffen auf keine Hoffnung hin, bis ich vorher am Anfang gesagt habe, die wissen zwar aussichtslos, aber aussichtslos, damit kann man nicht leben. Man muss die Aussichtslosigkeit andauernd torpedieren, andauernd umwerten in doch. Und nicht, so wie man das jetzt, ich bleibe bei diesen Parallelen, so wie bei dem Karl Barth, wenn er über Glauben spricht, gibt es, und das ist fast wörtlich von ihm, da gibt es nie ein Ja zu einer Glaubenssache ohne ein Nein und nie ein Nein ohne ein Ja. Und das wechselt andauernd zwischen Ja und Nein. Sobald du Ja gesagt hast, merkst du, dass du Nein sagen musst. Und sobald du Nein gesagt hast, merkst du, dass Nein ist nicht erträglich. Du musst Ja sagen. Das ist so. Man nennt das dann eben hochgestochen Dialektik. Nicht? Und dasselbe gibt es in der Liebe. Und jetzt bin ich natürlich anmaßend und sage, meine zwei machen ganz genau das, was Karl Barth mit dem da droben macht, das machen sie aufeinander zu. Sie schreiben sich aufeinander zu, wissen Aussichtslosigkeit, das ist ihre Legitimation. Sie nennen das die Unmöglichkeit. Und als die Meier einmal wirklich Schluss macht mit ihm, da schreibt, und sie waren inzwischen schon einmal per Brief, per Du geworden, das war durch Meier in einem tollen Augenblick, sagt sie Du, Basil und so. Und dann sind sie wieder per Sie und dann fleht der Basil und sagt, ich kann nicht leben ohne die Unmöglichkeit, die Sie und ich sind, wir. Ich kann nicht ohne diese Unmöglichkeit leben, ohne diese Unmöglichkeit bin ich ärmer. Und das ist es, das ist eben... Da hier lauter Erfüllte sitzen, können Sie das nicht unbedingt wissen, aber ich kann Ihnen sagen, das ist auch etwas, auf eine Unmöglichkeit hinlegen. Das müsst ihr mal probieren. Ich möchte nahezu sagen, es lohnt sich, weil man da Gefühlsbereiche kennenlernt. Das ist wahr. Also ich meine, ich weiß, ich habe immer gesagt, ich kann nichts erfinden. Ich bin nicht der die Welt erfunden hat. Ich kann nur auf Erfahrungen reagieren. Und ich sage halt immer, mein Hausmacherspruch ist, mir fällt ein, was mir fehlt. Und wenn mir nichts fehlen würde, dann könnte ich gleich baden gehen, ne? Oder segeln oder was, sicher. Aber wenn mir etwas fehlt, schreibe ich und dann bin ich von da bis zum Karl Barth, ist dann ein Kontinuum. Und da kann ich etwas mit Liebe machen, was er mit Gott macht. Ohne dass ich mir darüber beim Schreiben klar, das ist mir erst nachträglich gekommen, dass das ja unheimlich parallel ist. Typisch hat der Verlag in seiner, das schicken sie mir immer, wenn sie so eine Ankündigung in einer Vorschau machen, und in diesem Vorschautext hat die Lektorin, die natürlich toll drin ist in der Sache, da hat sie gesagt, es sei ein Roman, in der Liebe auf keine Liebe hin oder so ähnlich. Also ich glaube, das Kalbat auf das Wort Liebe. Und das habe ich dann gesagt, nein, das geht nicht, das klingt zu negativ. Weil da steht es dann, ne, da steht es, und dann denkt er, der das liest, denkt er dann, hier hört es auf keine Hoffnung hin, auf keine Liebe hin. Und das ist ja nicht wahr, das muss ja dann gleich weitergehen. Dann habe ich jetzt vorgeschlagen, einen anderen Überschrift für diesen Vorschautext, der ist, die Iris schreibt ein Buch, das soll heißen das 13. Kapitel, die Frau von Basil. Und da kommt der Satz vor, und den habe ich dann vorgeschlagen. Die meisten leiden ohne Gewinn. Und das ist eine Aufforderung, bitte schön, mit Gewinn zu leiden. Also so wie ich, oder?
Und quasi den Schmerz willkommen zu heißen. Genau, Schmerz und genau. Angst sind ja eigentlich Worte, die wichtig sind in diesem Zusammenhang.
Natürlich, ja. Man muss ja auch etwas haben vom Schmerz, oder? Man kann es nicht. Man kann sich nichts antwortlos gefallen lassen. Und in der Antwort liegt der Gewinn, finde ich. Also, oder wenn man findet, dass der Roman negativ ausgeht.
Nein, finde ich überhaupt nicht.
Gott sei Dank, ja.
Ich finde es auch, ich würde gerne nochmal auf, Sie haben vorhin schon so ein bisschen Ihr Handwerk angesprochen, also ich würde gerne nochmal Sie einladen, uns ein bisschen was zu erzählen, wie man denn diese erzählerische Konstruktion dieser Leichtigkeit hinbekommt. Also wir haben jetzt sehr viel von Karl Barth gehört und der Spiegelredakteur Volker Hage hat ja auch seine Rezension mit den Worten bekommen, das ist der heimliche Star dieses Romans, Karl Barth. Ich habe es nicht wortwörtlich zitiert, aber das war so seine Botschaft sozusagen. Und Sie führen ja diesen Karl Barth auf ganz unterschiedlichen Ebenen ein. Also die Maya, das haben wir überhaupt noch nicht erzählt, sie ist Theologieprofessorin. Das ist vielleicht gar nicht unwichtig. Er ist Schriftsteller, der Basil, das haben wir schon erwähnt. Und auch Corbinian ist der Mann von Maya, auch er kommt mit Karl Barth in Berührung. Er schenkt ihr nämlich eine wertvolle Erstausgabe, weil sie Karl Barth in einem ihrer Seminare behandeln möchte. Also das schleicht sich ja so auf... Ja?
Ja.
Habe ich was Falsches wieder?
Nein. Ich will nur bremsen, weil, gut, es ist natürlich, jeder liest sein Buch, nicht mein Buch, aber sagen wir mal, wie der im Spiegel, der ja sehr freundlich war, aber da merkt man, da wird Karl Barth übertrieben. Da wird so getan, als sei das eine Person in meinem Roman. Als gehörte der da, der taucht vielleicht an 5 Stellen auf, aber man muss den nicht kennen. Und es ist nur, dass die Maya, der Karl Barth ist ihr Meister. Sie, und er ist der radikalste Theologe, den es gibt. Und deswegen ist er der Einzige, den ich da brauchen kann. Aber die zwei wären ohne Karl Barth auch denkbar. Er ist eine willkommene Zugabe.
Nicht? Nun ist er da, subkutan verabreicht, aber er steht doch auch für etwas, denn Maya glaubt ja, dass sie die große Erfüllung in der Beziehung zu Corbinian finden kann. Das äußert sie an einer Stelle. Weil sie sagt, wenn er verstanden hat, was Karl Barth für mich ist und was es die Hoffnung ohne Hoffnung zu haben heißt, ist diese Beziehung perfekt. Auf diesen Tag lebt sie hin.
Also das haben Sie jetzt zusammengebracht. Das würde ich nicht tun. Wenn sie das dem Basil sagt, da formuliert sie ein Bedürfnis, das sie von Anfang an hatte und von dem sie erfahren und gemerkt hat, dass es noch nicht realisiert ist und dass sie also immer noch hat, nämlich, dass der Corbinian weiß, was Karl Barth. Corbinian ist Molekularbiologe und er ist interessiert nur an dem, was man messen kann. Und da ist er groß und macht Medikamente nach Maß und ist der Menschheit hilfreich und alles. Aber er hat, sagt die Maya, eine vernichtende Toleranz. Und Maya sagt, ihm ist es wahrscheinlich völlig egal, was ich mit Gott habe und so. Und sie träumt, oder sie sagt, wirklich nah werde ich ihm erst sein und dieser Tag wird kommen, wenn er Kalbat versteht. Und ich bin ganz sicher, dieser Tag wäre nie gekommen, nicht wahr? Weil Kalbat kann man nicht messen, das ist unermesslich. Also gut, das ist aber ein Bedürfnis von ihr. Trotzdem ist es zu viel, wenn man den Kalbat dafür alles hereinzieht, weil es ist eben doch ein Liebesroman und kein theologischer Exkurs. Der Basil antwortet auf diesen Meierbrief, sagt er, ja wunderbar, ich muss für den Kalbat eine Messe lesen lassen. Das ist die Antwort des Katholiken.
Sie ist natürlich, man muss es nicht erwähnen, für den Protestantismus zuständig. Als Frau geht das ja auch nicht anders.
Ja, und das andere da mit Ironie und Humor. Bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie eine gewisse Leichtigkeit in dem Buch erleben, ich auch. Und das ist eben die Schreibfreude, oder? Das ist einfach, das produziert sich von selber. Über Ironie und Humor muss ich nicht sagen, das ist kompliziert genug und findet auch so nicht statt bei mir. Ich glaube, ja.
Auch wenn ich einen Satz lese, ja. Ein Mann mit Flieger hat Sexualprobleme, das reizt schon mal zum Lachen.
Oh, ja, aber Gott, was Sie zum Lachen reizt, ist noch lange nicht Ironie.
Nein, aber Humor.
Ja gut, Humor, ja. Das stimmt. Das ist echt Humor. Das ist nämlich das, was der Thomas Mann ununterbrochen macht. Ja, ja, das stimmt. Aber natürlich, das erste Kapitel in dem Buch, da ist der Basil mit der Iris auch eingeladen in Bellevue und da kommt er eben an den Tisch, wo die Maya sitzt und die Iris an einem anderen Tisch und den habe ich diese Szene, wo der Corbinian gefeiert wird vom Bundespräsidenten und er ich will ja den Augenblick, dass er da drüben diese Frau sieht und erlebt. Und dann habe ich halt die ganze Szene, der Bellevue-Szene, da bin ich halt dann so ein Gesellschaftsreporter und gebe dem, so als müsste ich mir eigentlich übel nehmen, aber ich mache es dann doch, habe ich den Corbinian statt einer Krawatte eine Fliege. Ich sehe hier Gott sei Dank niemand mit einer Fliege.
Ich habe auch vorher genau geguckt und habe mir überlegt, ob ich den Satz sage.
Sonst könnten wir das jetzt schon gar nicht mehr besprechen. Nein. Weil der Corbinian dann naseweiß teilt, notiert. Aber er sagt auch dazu, dass er das vor 30 Jahren hat er mal einen Chef gehabt und der hat so einen dummen Satz gesagt, Männer mit Fliege haben Sexualprobleme. Nicht? Und es
ärgert ihn, dass er sich das gemerkt hat.
Genau, er ärgert sich mit Recht, dass er sich sowas merkt, nicht? Und dann auch noch weiter erzählt. Aber das tut man halt. Gell? Und Sie haben gesehen, sie freut sich daran.
Ich habe mich noch über viel mehr Sachen gefreut, auch über die Haarsensation. Das fand
immer
ich auch. Die Haarsensation, es sind ja Ihre Haare.
Ja, gut, das ist schon was anderes als die Fliege. Ihre Haare, die kommen zweimal vor und Entschuldigung, da bin ich. Sie hat das kälteste Anti-Blond, das es gibt. Weißblond, das ist der erste Eindruck, weißblond. Und er bringt es nicht hin beim ersten Mal, wie er dieses Blond, dass man es nicht verwechselt, bitte mit Blond. Und dann später, als sie dann ganz auseinander sind, als sie noch einmal sich in Tegel gerade noch aneinander vorbeigegangen sind, dann notiert er das, als er da zurückfährt, da hat er, jetzt hat er erst einen Ausdruck für das, was ihre Haarfarbe ist. Es ist nämlich genau das Licht der Sonne mittags um 12, wenn sie noch durch einen Dunstschleier durchscheinen muss. Diese Helligkeit, diese Sonnenhelligkeit mittags um 12, das ist die Farbe ihrer Haare. Jetzt hat er so, und bitteschön, das ist ja was, nicht? Und da, das ist natürlich, ich sage das nur, ich meine, das ist ja auch vom Autor aus eine andere Einsatz als Fliege, Sexualprobleme. Das sollte man sich verbieten, aber ich, so alt werde ich nicht, dass ich mir das verbieten kann. Das ist ja,
ich möchte nochmal das aufnehmen, was Sie vorhin gesagt haben. Sie schreiben über das, was fehlt. Sie haben es mal anders auch formuliert. Meine Muse ist der Mangel. Und kann jetzt sagen, dass sich eine Literatur, wenn sie gut ist, immer mit dem auseinandersetzt, was nicht mehr ist oder was noch sein könnte. Sie haben einige der Säulenheiligen in der Rechtfertigung, im Rechtfertigungsbuch angeführt. Dostoevsky, Robert Walser, Kafka, eigentlich alles schreckliche Schicksale. Und Sie haben vorhin von der Schreibfreude geredet, die man, glaube ich, in jedem von Ihrem Buch merkt. Wie behält man diese Schreibfreude? Ist das nicht manchmal auch harte Arbeit? Man hat den Eindruck, Sie schreiben so leicht.
Ja, das wird mir manchmal zum Verhängnis, Sie haben schon recht. Also jemand, der mich nicht mag, der benutzt das, was er jetzt halbwegs neutral noch vorgebracht hat, zur gröbsten Form der Beleidigung. Die ist nämlich für einen Autor, wenn man ihm nachsagt, dass es ihm zu leicht fällt. Man, das darf einem, es stimmt, man kann auch sagen, es fällt einem leicht, aber das darf man nicht sagen. Man muss sagen, es sind schreckliche Qualen und man stöhnt und hat gezittert und rum. Aber der, ich habe ja Gegner auch. Und wenn Sie das lesen, und das finde ich dann, ich gebe zu, das sind die einzigen Aussagen von außen, die finde ich unverzeihlich. Wenn, das ist einmal passiert vor 25 Jahren hat einer über einen Roman geschrieben, den hätte ich nicht schreiben müssen. So hat er. Ja, genau. So. Und jetzt hat einer geschrieben, also im Sinne, dass es mir zu leicht fällt, in der Welt, diese heißt am Samstag literarische Welt oder so ähnlich, ja, da hat er geschrieben, und das muss ich mir dann sagen lassen, da hat er geschrieben, Wilhelm Raabe habe sich befohlen, mit 70 Jahren in den Ruhestand zu gehen, als Schreiber aufzuhören. Und das wäre ein Beispiel, dass, und da hat er mich gemeint, dass ich nachmachen sollte. Also da bin ich jetzt schon 15 Jahre zu spät dran. Aber
uns ist ja nicht mehr aufzuhören.
Das, ich finde, das ist unziemlich, das steht ihm nicht zu. Ich weiß nicht, aber ich finde, das geht zu weit. Er kann sagen, das Buch ist schlecht, aber er darf nicht sagen, ich hätte das gar nicht mehr schreiben dürfen. Das, naja gut, nun ist es natürlich jemand, der jedes Buch von mir, das ist der Nachfolger von Reich Ranicki, ohne dass er das so verstehen würde, aber jedes Buch, das ich schreibe, nur hat er dieses Mal zum ersten Mal es so formuliert, ich nenne das ein feuilletonistisches Berufsverbot, was er da gemacht hat. Nicht? Die Politiker haben das Anfang der 70er Jahre politisch, aber das ist im Feuilleton. Gut, aber direkt Erfolg kann ich ihm nicht prophezeien.
Vielleicht ein letztes das Wort, der jetzt noch gefallen ist, vielleicht noch eine kurze Überleitung. Sie haben jetzt von Politik geredet und auch bei dem, und das hat mir eigentlich immer sehr gut gefallen oder mich auch beeindruckt an den letzten Büchern, dass sie eigentlich auch Aufrufe dazu sind, sich die eigene Verletzlichkeit zu bewahren, was in einem Zeit wie heute, wo
es heißt. Selber da, die muss ich das.
Ja, gerade heute, das heißt es ja, Recht hat der Erfolg, hat, du musst was machen, du musst stark sein, nimmst halt Psychopharmaka oder sonst irgendwas. Und eigentlich diese Figuren gehen ja einen gegenteiligen Weg trotzdem.
Ja, ich habe gesagt Psychopharmaka. Ja. Ist ein Fremdwort. Naja gut, also Aspirin ist mein Psychopharmaka. Nein, aber es ist natürlich klar, dass ich hoffe, dass andere Menschen auch solche Berufe haben, die sie sozusagen ausüben können, vom Alter relativ unabhängig. Natürlich, davon rede ich nicht, vielleicht sollte ich das mal dann hineinschreiben, wie viel Mühe es kostet, älter zu werden. Das ist gar nicht so geschenkt, ne? Aber das weiß der nicht in der literarischen Welt. Vielleicht wäre es im Ruhestand viel gemütlicher. Gut, das ist mir nicht gegeben. Ich glaube, Wilhelm Raabe war, ich weiß es wirklich nicht, aber ein Literaturhistoriker, war der vorher, hatte der ein Lehramt oder etwas? Vielleicht konnte er wirklich in Pension gehen. Das habe ich nicht. Ich bin in der glücklichen Lage, mich selbst erhalten zu dürfen.
Ja, und für Ihr Publikum weiterhin da zu sein. Man kann ja aus so einem Gespräch nicht wirklich rauskommen, deshalb versuchen wir das jetzt, glaube ich, erst gar nicht. Man kann ja gar kein kluges Schlusswort finden. Ich würde lieber gerne die Einladung aussprechen, heute Nachmittag um 17 Uhr im großen Saal des schönen Parkhotels zu der Lesung mit Martin Walser zu kommen. Er wird lesen aus dem 13. Kapitel, das ist das neue Buch, gerade erschienen, bei Rowohlt, und er wird das Buch auch signieren, natürlich, für alle, die jetzt schon hier sind und ihr Exemplar schon dabei haben, und natürlich auch heute Nachmittag wird die Gelegenheit bestehen. Ich danke Ihnen sehr. Applaus